Wir starten oder wir sind letzte Woche eigentlich schon mit einem Gottesdienst in unsere Predigtreihe gestartet, in der wir uns die Frage stellen, was haben wir als Kirche eigentlich zu sagen? Und dazu gibt es mehrere Ansichten, die man verfolgen kann oder die man so hat. Also zum Beispiel den Blick von außen. Das, was viele Menschen denken, wenn es darum geht, was die Kirche zu sagen haben, sind irgendwelchen komischen Figuren, die von Tür zu Tür gehen, an den Haustüren klingeln und dann sagen, wollen wir nicht mal ein Gespräch über Jesus führen? Da kommt die Kirche, da bin ich ganz ehrlich, manchmal auch ziemlich schräg rüber. Aber auch innerhalb der Kirche ist so ein Stück weit Ratlosigkeit, wie wir als Kirche mit dem, was uns als christliche Kirche ausmacht, nämlich der Glaube an Jesus Christus, umgehen wollen. Und da gab es während der Kirchengeschichte, ich gehe gleich drauf ein, ja auch schon viele Ideen und Methoden, wie man damit umgehen kann. Die Frage ist, mit der ich mich heute beschäftigen will, ist, warum oder wie gehen wir mit dieser guten Nachricht der Kirche um? Weil ich merke auch, dass immer so ein bisschen Druck da ist, zu sagen, du musst ja von Jesus erzählen. Und ich erzähle gerne von Jesus. Ich habe super Erfahrungen in meinem Leben mit Jesus gemacht. Ich liebe Jesus. Ich liebe das, was die christliche Kirche ausmacht. Und trotzdem tut sich immer eine Spannung aus. Und allein, wenn man das Wort Mission nennt, löst das bei manchen Menschen ja schon echt Plack aus. Weil sie an verschiedene Dinge denken, an verschiedene Missionsaktivitäten, zum Beispiel in Afrika, wo Menschen nur Brot gegeben wurde, wenn sie dann auch an den lieben Herrn Jesus Christus glauben. Wir denken an Kolonialisierung, wir denken an viele Kreuzritter, denken auch ganz viele dran. Wir denken an viele Dinge, wie Mission auch echt schiefgelaufen ist. Und deswegen ist, glaube ich, die Frage, die wir uns stellen müssen, was ist eigentlich Mission? Was ist es eigentlich, über Jesus reden, oder von wem geht diese Mission eigentlich aus? Das übliche Bild von Mission, was viele Kirchengemeinden auch pflegen, ist, dass es ein Programm ist, was eine Kirche oder eine Gemeinde betreibt. Aber ich glaube, dieses Verständnis ist verkehrt herumgedacht. Was nämlich, wenn Mission gar nicht so bei uns anfängt, sondern ganz woanders? Und ich habe uns dazu einen Bibeltext mitgebracht, der steht im Johannesevangelium, in Johannes 20. Es geht darum, dass Jesus gekreuzigt wurde und jetzt Menschen begegnet nach der Kreuzigung als Auferstandener. Und dort steht, es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, den sind sie nicht vergeben. In diesen Versen steckt besonders in Vers 21 schon mal eine ganz wichtige Aussage. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mission, das Reden Gottes, das Handeln Gottes, fängt also nicht bei uns Menschen an, sondern sie fängt bei Gott an. Gott ist der, der sendet. Warum? Weil Gott ein Gott ist, der uns Menschen begegnen möchte. Viele Menschen haben die Vorstellung von Gott oben irgendwie auf einer Wolke mit weißem Bart, der so ein bisschen spöttisch auf die Erde herunterschaut, wenn sie dann überhaupt an Gott glauben. Oder an einen Tyrann, der nur will, dass man immer gut handelt und wenn man nicht gut handelt, dann gibt es die Hölle. Das sind so vorherrschende Bilder. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann begegnen wir einem ganz anderen Gott. Einem Gott, der sehr viel Leidenschaft hat für seine Menschen, für jeden Einzelnen von uns. Ein Gott, der sagt, ich möchte dir nahe sein. Ich möchte, dass du in deinem Leben Frieden erfährst. Dass all dieser Hassel und der Trouble aus deinem Alltag, der so dich täglich beschäftigt, dass dir das keine Last ist, sondern dass du erfährst, es gibt etwas Inneres, etwas, was von innen kommt, die Beziehung zu mir, die dich trägt. Gott sagt, ich möchte, dass du dich geliebt fühlst. Wir fühlen uns so oft nicht wertvoll. Auch wenn wir das Lied hören, du bist gut genug. Das rauf und runter hören, mein Sohn singt das ständig. Das ist echt schrecklich. Also er singt nicht schlecht, aber irgendwann ist auch mal gut. Sagt Gott nicht nur, du bist gut genug, sondern er sagt, du bist genug. Ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Unterschied. Weil es geht nicht um gut oder schlecht. Es geht darum, dass du als Mensch genug bist. Egal wie viel du leistest, egal wie troublig und hasselig dein Alltag ist, egal ob du es gerade fühlst, ob du dich gerade fühlst, das ist Gottes eigener Wesen und eigenes Auftrag. Als Christen glauben wir daran, dass Gott uns Menschen geschaffen hat und das wahnsinnig wertvoll, geliebt, gebraucht, genug. Und das ist das Herz Gottes für dich. Das ist das Herz Gottes und dort fängt alles an. Es fängt nicht erst an, wenn Menschen anfangen loszugehen und anderen Menschen davon zu erzählen. Sondern Gott selbst hat diese Sehnsucht. Und das Erste, was er getan hat, ist, Jesus Christus in diese Welt zu senden, um das zu zeigen. Um das deutlich zu machen, dass egal wie falsch manche von deinen Entscheidungen sind, egal wie falsch manche von deinen Gedanken sind, egal wie dich manche Gedanken und manche Gefühle nach unten ziehen, es gibt etwas, das größer ist. Und das ist seine Liebe zu dir. Und dort fängt der Auftrag Gottes an. Er fängt nicht damit an, dass es die Kirche gibt. Er fängt nicht damit an, dass es Menschen gibt, die von dieser Liebe erzählen, sondern diese Liebe ist schon da. Du hörst heute davon, weil ich davon erzähle, aber sie war vorher schon da. Und sie gilt allen Menschen, egal ob sie von Gott hören oder nicht. Gott ist von Natur aus ein sich selbst sendender Gott. In Europa ist es so, dass wir sehr sprachgetrieben sind über Predigten. Aber ich weiß aus anderen Bereichen der Erde, zum Beispiel auch aus dem Iran, dass Gott ganz anders zu Menschen spricht. Er spricht durch Träume. Er spricht durch Wunder. Er spricht durch Gefühle, dass Menschen auf einmal wissen, es gibt diesen Gott, der dich so liebt. Gott ist schon da. Das heißt, die ganze Sendung der Kirche, die ganze Sendung ist zuerst Gottes Sache. Es ist gar nicht unsere Sache. Aber trotzdem sind wir, und das ist das, was es für unsere Kirche heißt, wir sind, die Kirche Gottes ist mit in diese Sendung hineingenommen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Die Kirche bekommt aber damit keine eigene oder keine neue Mission, sondern sie ist gebunden an Gottes Mission. Zum einen ist das für mich ganz stark Entlastung. Ich muss mir nicht selbst ausdenken, wie ich diese Welt zu einem besseren Ort machen kann. Ich kann auf Gott schauen, ich kann auf Jesus schauen, ich folge ihm nach und ich weiß, was meine persönliche Mission und Sendung ist. Viele Menschen suchen nach einem Sinn im Leben, etwas Größeres, nach dem sie nachstreben. Ich sage jetzt mal einfach ganz großkotzig, ich habe es gefunden. Es ist meine Nachfolge an Jesus Christus. Ich merke, Gott nimmt mich in seinen Auftrag mit rein, Menschen zu zeigen, indem er es mir immer wieder neu selbst zeigt, was es bedeuten kann, mit dem großartigen Gott in einer Beziehung zu sein. Das ist nicht meine Sendung, das ist auch nicht meine Kraft, sondern es ist Gott, der am Handeln ist. Und es ist aber, es nimmt mir den Druck, dass ich denken muss, ich allein muss die Welt retten. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Aber zum Glück bin ich nicht selbst der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das wäre eine ziemlich große Last, wenn ich diese Erde retten müsste. Es ist Gottes Mission, Gottes Sache. Gott ist schon längst am Werk hier in dieser Welt, auch wenn ich es manchmal nicht sehe. Die älteste Versuchung der Kirche ist genau das zu vergessen, dass es Gottes Sendung ist und zu versuchen, die Grundzüge dieser Sendung mit den eigenen Mitteln durchzusetzen. Und da sind wir mitten in der Missionsgeschichte und jeder, der das kritisiert, er hat recht. Kirche neigt ja so ein bisschen dazu, sich immer gleich selbst zu verteidigen. Ja, so schlimm war das doch gar nicht. Doch, was da gelaufen ist, das war wirklich, wirklich mies und schlecht. Kolonialismus, Sklaverei, Ablasshandel, das ist nicht Gottes Mission gewesen. Es war das Gesicht von Gottes Mission, aber Menschen haben es zu ihrer Mission gemacht und damit verändert. Und das, was ein Muster in dieser Geschichte ist, was man erkennen kann, ist, sobald Mission sich mit weltlicher Macht verbindet, egal ob das Staat, Schwert, Geld oder eine politische Mehrheit ist, ist Mission nicht mehr Gottes Sache. Und mich macht es sehr nachdenklich, dass die evangelikale Welt, zu der ich mich selbst zähle, anfängt mit der AfD zu koalieren und zu sagen, das sind die, die am Ende die christlichen Werte wieder in unserer Gesellschaft durchsetzen. Es war noch nie eine gute Idee, weder in der Bibel finden wir das, noch in der Missionsgeschichte, von einem christlichen Staat zu träumen. Das war noch nie eine gute Idee, weil das nicht Gottes Weg ist. Es ist nicht Gottes Weg, sondern Gottes Weg ist ein anderes. Es ist die persönliche Begegnung, das persönliche Anklopfen an deine Herzenstür. Es ist die persönliche Begegnung in den Momenten, wo du merkst, es muss doch mehr geben. Und immer dort, wo versucht wurde, mit guter Motivation, die gute Botschaft von Jesus Christus muss doch überall verkündigt werden, dass über Druck oder Zwang oder Erpressung oder einen Tauschhandel Brot gegen Jesus zu machen, war das ganz einfach, und ich nenne das jetzt mal ganz klar, antichristlich. Und wie gesagt, auch die heutigen Tendenzen, wir haben das erlebt im Dritten Reich, dass die Kirchen die ersten waren, die Hitler unterstützt haben, weil sie dachten, damit christliche Werte weiterzugeben. Das ist nicht Gottes Weg. Macht ist nicht Gottes Weg und Gottes Mittel. Was denn? Was ist Gottes Weg und Gottes Mittel? Jesus sagt, er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Jesus gibt den Jüngern kein Schwert in die Hand und sagt, so, ich bin auferstanden, metzeln wir ein paar Römer. Nein, er haucht ihnen den Geist ein. Er gibt ihnen etwas an die Hand, was in ihnen wirkt, sie selbst vergewissert, Jesus Christus, dieser Gott, der Beziehung zu allen Menschen sucht, er wohnt schon in dir. Und er gibt ihnen einen Geist, über den wir lesen im Neuen Testament, dass er ganz anders ist als die Macht. Paulus schreibt darüber, die Frucht des Geistes, sie ist Liebe, Langmut, Selbstbeherrschung, Treue, Geduld und Keuschheit, also Enthaltung. Das sind ganz andere Werte als Macht. Es ist das positive Gegenbild zu der Schattenseite der Mission. So funktioniert Gottes Mission tatsächlich. Es ist eine Einladung Gottes an die Kirche. Gott sagt zu uns, ich habe hier einen Auftrag in der Welt, ich habe eine Sehnsucht nach Menschen, nach dir. Und er sagt, ich möchte, dass du Leben in Fülle erlebst. Dass du dich geliebt fühlst, dass du Frieden fühlst, dass du Freude fühlst, dass du merkst, da ist etwas, das größer ist als du, was dir hilft, durch dieses Leben zu kommen. Und er lädt die Kirche ein, dafür ein Spiegelbild zu sein, durch seinen Heiligen Geist. Es ist nicht weiterhin nicht unser Auftrag, so zu sein wie Gott, sondern wir sind ein Spiegelbild dessen. Und dazu gibt er uns den Heiligen Geist. Er lädt Menschen ein. Gott kommt niemals mit dem Holzhammer. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich einlässt, bei dem gehe ich rein. Jesus sagt nicht, siehe, ich klopfe, stehe vor der Tür, klopfe an. Wenn du mich nicht reinlässt, dann komme ich halt mit dem Rambock. Sondern Jesus lädt ein. Gott lädt ein. Gott lädt dich ein und Gott lädt mich ein. Gott lädt uns ein, ihm zu begegnen. Ihn noch mal auf die Probe zu stellen. Gott, wenn deine Liebe wirklich stimmt, dann gib mir doch das Gefühl, dass ich geliebt bin. Wenn das stimmt, was du sagst, dass es Frieden gibt, der höher ist als jeder Verstand, als jedes Nachts im Bett wälzen, dann schenk ihn mir doch, dann zeig ihn mir doch. Ich bin ganz ehrlich, ich erlebe es selten, dass Gott, wenn wir ihn so bitten, dann schweigt. Ich möchte dich herausfordern, probier das mal. Begegne diesem Gott. Genau diese Einladung statt der Zwang ist dann auch der Grund, und jetzt bin ich endlich bei der Taufe. Guck mal, ich habe einen langen Anlauf gebraucht. Genau diese Einladung statt dem Zwang ist auch der Grund, Jonathan, warum wir als Freikirche dich so taufen, wie wir dich taufen. Du wirst gleich Fragen von mir gestellt bekommen, wo du nochmal bestätigen sollst, was du glaubst. Und meine Lieblingsfrage als Baptist, als Freikirchler, ist es deine eigene und freie Entscheidung, dass du dich taufen lassen willst? Ist es deine eigene und freie Entscheidung, dass du dich taufen lassen willst? Kein Zwang, kein Druck. Du kannst auch gleich immer noch Nein sagen. Das ist ein bisschen peinlich, ich gebe es zu. Aber ganz ehrlich, ich habe es dir auch im Vorgespräch gesagt, du darfst zu jeder Zeit Nein sagen. Natürlich, wir Menschen sind immer von Dingen beeinflusst. Wir können gar nicht anders. Ich bin Kind meiner Eltern, auch wenn ich es nicht sein wollte, ich bin's. Meine Frau merkt das manchmal. Jonathan, du bist Kind deiner Eltern. Sie sind treue Jesus-Nachfolger. Sie werden dir viel mitgegeben haben von Jesus und du wirst aber auch richtig oft mit ihnen aneinander gekracht sein. Da bin ich mir sicher. Ich kenne Eltern-Kind-Beziehungen, ich habe selbst zwei Kinder. Du bist hier in der Gemeinde groß geworden, dann hattest du nicht mehr so viel, richtig viel Kontakt zwischendurch auch mal mit der Gemeinde. Jetzt bist du wieder hier voll drin. Natürlich, alles nimmt Einfluss auf uns irgendwie. Und trotzdem bleibt es eine freie Entscheidung, wo wir Ja und Nein sagen dürfen. Damit machen wir natürlich auch eine große Spannung auf, die uns herausfordert, auch als Kirche und auch als Kirche in der Gesellschaft. Und wir machen uns ja die nächsten Predigen noch mehr Gedanken darüber, wie wir überhaupt mit dieser großartigen Botschaft von Jesus Christus, von Gott, die ich eben genannt habe, Liebe, Friede, Freude, umgehen wollen, mit dem Evangelium, so wie wir es nennen. Auf der einen Seite ist die Seite, wo wir sagen, ja, als christliche Kirche, wir bekennen Jesus als den einzigen Weg zu Gott. Das ist schon mal exklusiv, weil wir damit auch automatisch sagen, es gibt keine anderen. Es ist unsere DNA zu sagen, wir haben Gott in Jesus Christus kennengelernt. Und das ist unser Weg zu glauben. Das ist unser Weg, von dem wir überzeugt sind, dass er Menschen in die Liebe, Friede und in die Freiheit führt. Und gleichzeitig wissen wir um Gottes Auftrag in dieser Welt. Und das heißt ganz explizit, Gott heißt bei sich jeden willkommen. Das ist wirklich eine evangelikale, liberale Grundspannung, die wir hier in der Gemeinde haben. Und es gibt vielleicht keine richtige Auflösung dafür, sondern wir müssen immer wieder schauen, wie wir das hinkriegen. Es gibt Kirchen und Gemeinden, die Angst davor zu haben, den christlichen Glauben noch an Jesus Christus festzumachen. Es gibt aber auch viele Gemeinden, gerade im evangelikalen Bereich, die auf der anderen Seite den Glauben so sehr an der Ethik, die Jesus Christus folgt, festmachen, dass sie alle, die nicht in ihr Schema passen, ausschließt. Beide sehen entgegengesetzt aus, tun aber eigentlich dasselbe. Sie nehmen die Sendung der Kirche wieder in ihre eigene Hand. Es ist nicht mehr Gottes Mission, sondern es ist ihre eigene Mission. Das, was wir als Kirche tun wollen und tun müssen, ist, diese Entwicklung dem Heiligen Geist in die Hand zu geben. Wir haben gesagt, der Heilige Geist lebt in uns, er zeigt uns, was Gott will, er zeigt, wie Gottes Liebe zu uns ist. Aber wir können weder beliebig werden, weil dann sind wir wieder die, die das Ergebnis kontrollieren und wir nehmen der klaren Botschaft von Jesus Christus die Kante. Niemand muss mehr wirklich Ja sagen, also kann auch niemand mehr Nein sagen. Und heute in der Taufe wird das so besonders deutlich. Wir taufen Jonathan heute nicht auf ein Vielleicht. Wir taufen dich auch nicht auf ein Nein, sondern wir taufen dich auf ein ganz klares Ja zu Jesus Christus. Andersrum, Der Ausschluss über die Ethik kontrolliert auch das Ergebnis, indem er den Zugang zu Gott, der schon längst in dieser Welt wirkt, an eine Vorleistung bindet. Das nennt sich ganz klassisch in der Theologie Werkgerechtigkeit. Also beide Auswege nehmen der Kirche, nehmen uns dieselbe Zumutung ab, nämlich, dass Gott selbst entscheidet, wen er einlädt und nicht wir. Es ist Gottes Mission. In der Kreuzkirche ist jeder und jede und alles dazwischen willkommen, weil nicht wir sind, die einladen. Gott lädt ein. Gott lädt ein, er lädt dich und er lädt mich ein. Er lädt jeden Menschen ein, ihm zu begegnen. Gott lädt ein, es ist Gottes Mission, Gottes Sehnsucht, jedem Menschen zu begegnen. Und wir sind die, die mit dem Heiligen Geist leben. Die Kirche sind die, die mit dem Heiligen Geist leben. Die immer wieder fragen, Gott, was willst du eigentlich mit meinem Leben? Wie kann ich diese Liebe zeigen? Die Gläubigentaufe ist sozusagen ein Übergang heute, den wir feiern bei Jonathan, bei dir. Jeder ist willkommen, unabhängig vom Glauben und wie der aussieht. Aber die Taufe selbst markiert den bewussten und auch freien Schritt des Bekenntnisses. Und das ist kein Automatismus und auch keine Beliebigkeit. Jonathan, du bekennst heute, dass das, was ich gerade über Gott gesagt habe, dass er seine Liebe in dein Leben spricht, seine Freiheit und seinen Frieden, dass du sagst, ja, das finde ich bei Gott. Und wir wissen beide, weil wir dieses Leben leben, dass das alles andere als perfekt ist. Es gibt Momente, vielleicht sogar viele, wo du dich nicht geliebt fühlst. Ich kenne das. Es gibt viele Momente, wo du denkst, boah, das mit dem Frieden, das ist echt ziemlich weit weg. Ich kenne das von der Uni, wenn man Hausarbeiten schreiben muss, das ist ziemlicher Dreck. Und manchmal wirst du auch Momente in deinem Leben erleben, wo du sagst, die Freude, die ist echt gering gerade. Du sagst heute also nicht, ja, ab jetzt der Taufe, Friede, Freude und Eierkuchen, sondern du sagst, ja, das ist manchmal so, aber ich weiß, ich hoffe und ich bete, dass wenn ich dann zu Gott komme, er das wahrmacht, warum es Gottes Mission in dieser Welt gibt, weil er eine Beziehung zu dir möchte, weil er dir das schenken möchte, weil er bei dir ist, weil er dich begleitet. Und weil er mit dir ist. Und das wünsche ich mir so, dass du das erfährst und dass wir das erfahren, ob wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, ob wir vielleicht gar nichts mit Glauben und Kirche am Hut haben oder irgendwas dazwischen. Dass wir das erfahren, dass wir das mitnehmen können, dass das, was du heute bezeugst, Jonathan, dass das uns alle betrifft. Für uns als Gemeinde, als Kirche sind wir also herausgefordert. Wir sind herausgefordert, uns in Gottes Mission mit hineinnehmen zu lassen. Wir sind herausgefordert, Gottes Mission nicht zu unserer Mission zu machen. Und dann irgendwie wieder doch, lol, viel Spaß nächste Woche, du hast da nämlich Missio Dei, was ist unser Anteil daran? Ihr dürft schon gespannt sein. Aber das, was die Kirchengeschichte gezeigt hat, ist immer dort, wo Menschen verbissen und mit Krampf Gottes Mission zu ihrer Mission machen wollte, am Ende nichts Gutes dabei rausgekommen ist. Und das wünsche ich mir, dass wir Gottes Mission erkennen, seine Liebe, seinen Frieden und seine Freude. Und dass wir ganz entspannt sagen können, hey, Gott, das klingt so gut, ich bin dabei, ich bin in deinem Team. Lasst uns das jetzt in der Taufe sichtbar feiern, dass ein Mensch, Jonathan, gesagt hat, cool, ich habe da irgendwie Erfahrung gemacht und jetzt kommt mein Ja dazu. Für mich ist die Taufe immer eine Erinnerung an meine eigene Taufe. Die ist mittlerweile, jetzt muss ich rechnen, 2002, Lang her. 24 Jahre her. Und trotzdem erinnere ich mich selbst daran, vieles hat sich in meinem Leben verändert. Vieles ist auch gleich geblieben. Das, was sich verändert hat, ist, dass ich immer mehr Vertrauen lernen durfte, dass Gott mit mir ist. Und das wünsche ich dir auch, Jonathan. Das wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Ich werde gleich auch die Frage stellen, ob noch jemand getauft werden will. Die stelle ich immer bei Taufen. Das ist eine gefährliche Frage. Trotzdem darfst du in deinem Herzen überlegen, ganz frei, freie Entscheidungen, ob dieser Schritt vielleicht sogar heute für dich spontan dran ist. Dazu gibt es zwei Voraussetzungen. Das eine ist, du bist noch nicht getauft. Also noch gar nicht. Dann ist das alles kein Problem. Die zweite Voraussetzung ist, du bist als Kind getauft in der evangelischen oder katholischen Kirche. Wir taufen aber niemals zweimal. Das heißt, wir sind uns sehr bewusst, dass man, und das ist ein großer Schritt für viele, sagen muss, meine Kindertaufe ist dann für mich nicht dasselbe gewesen. So sind wir Baptisten, wir sind dann konsequent in dem, was wir tun. Aber das sind so die zwei Fragen, die einfach an der Stelle wichtig sind. Jonathan, ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn du nach vorne kommen würdest. Ach so, für die, die am Ende der Predigt immer Amen brauchen, hier kommt das Amen.